Guten Morgen. Herzlich willkommen hier in unserer Johanneskirche zum Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier und natürlich auch Sie, die online zugeschaltet haben. Heute ist der Sonntag quasi Modogenity. So wie neugeboren kann man das übersetzen. Und ich freue mich, den Schuldekan Helmut Mötritzer begrüßen zu dürfen, der heute mit uns Gottesdienst feiert. Guten Morgen, Herr Mötritzer.
Ja. Und wir feiern unseren Gottesdienst an diesem verregneten Sonntag im April im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. Lasst uns einstimmen in das Osterlied Gelobt sei Gott. Sie sehen es unter der angeschlagenen Nummer 103.
Und lasst uns miteinander und im Wechsel den Wochenpsalm beten. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen.
Lasst uns still werden vor Gott und beten. Gott, wir spüren es. Du bist da. Du hast Todesmauern durchbrochen und uns Leben in deinem Geist geschenkt. Komm in unsere Welt mit deinem Leben schaffenden Geist. Wir denken vor dir an den Krieg in und gegen die Ukraine. Wir bitten um deinen Geist auch für uns. Lass ihn bei uns sein. Jetzt hier in dieser Stunde und nachher, wenn wir den Gottesdienst wieder verlassen. Wir wollen auf deine Stimme hören. Wir wollen aus deinem Geist leben. Wir wollen aus deiner Quelle schöpfen. Wir wollen neu sein und werden wie die neugeborenen Kinder und deinem Wort vertrauen. Öffne du uns Herzen und Sinne für deine Gegenwart, die uns froh und frei macht. Darum bitten wir dich heute Morgen durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ich lese aus Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer in meinem Munde sein. Halleluja.
Halleluja.
Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, laut Umfrage gehört er zusammen mit Petrus und dem Verräter Judas zu den bekanntesten Jüngern Jesu. Als Missionar vieler orientalischer Völker reiste keiner der Urapostel in fernere Gegenden als er. Er gilt als Gründer der indischen Kirche und dient heute noch Architekten, Feldvermessern, Maurern und Zimmerleuten als Schutzheiliger. Und eine etwas andere Art, Gottesdienst zu feiern, trägt seinen Namen. Sie werden ahnen, wen ich meine. Thomas, im Evangelium Zwilling genannt, berühmt geworden, aber unter dem Beinamen der Ungläubige oder der Zweifler. Sehen wir uns Stationen seines Lebens an und blicken dabei gleich auf das Ende. Die Überlieferung berichtet uns von Thomas als Apostel Indiens und Gründer der indischen Kirche. Nach vielen Jahren missionarischen Wirkens stirbt er im Jahre 67 nach Christus in Südindien den Märtyrertod. Aber es waren nicht sein missionarischer Eifer und auch nicht sein gewaltsames Ende, die Thomas berühmt machten, die ihn heraushoben aus der Schar der Jünger. Außer für die indische Kirche, die sich betont als Thomas-Christen versteht, ist er der geblieben, die uns heute Morgen als der Ungläubige oder als der Zweifelnde begegnet. Ist es geblieben durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch. Thomas, der zweifelt und nur das glaubt oder glauben kann oder glauben will, was er zuvor gesehen hat. So hört nun den Predigtabschnitt über Thomas aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich lese von Vers 19 an. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behalte, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male sehe und meinen Finger in die Nägel male lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, daran glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Soweit diese Erzählung von Thomas. Und liebe Gemeinde, ich meine, wir sollten nicht schlecht von und über Thomas denken und ihn den anderen Jüngern gegenüberstellen. vielmehr bedenken, mit alledem, was ihn ausmacht, mit seinem Beharren darauf, Jesus zu sehen und zu spüren, unterscheidet er sich doch nicht oder doch nur kaum von den übrigen Jüngern. Denn die hatten den Auferstandenen ja auch gesehen, als er zu ihnen kam und sie mit dem Heiligen Geist beschenkte, als er sie wieder aufrichtete und in die Welt schickte. Und davor, ehe Jesus kam, da waren auch sie keine Helden, sondern hatten sich getroffen und aus Furcht eingeschlossen. So saßen sie wie ihre eigenen Gefangenen eingeschlossen in Furcht und Zweifel. Ebenso letztlich wie auch Thomas. Und es müssen ja nicht wirkliche Gefängnismauern sein, um sich wie eingesperrt, wie gefangen vorzukommen. Wenn die Geborgenheit der vertrauten Umgebung schwindet, wenn der Schutz und die Wärme von Menschen fehlen, wenn ein Tag wie ein Fluch erlebt wird, dann schreit die Seele nach Befreiung und Linderung. Das sind dann die verschlossenen Türen, die überall den Weg und damit die Zukunft zu versperren drohen. Denn, liebe Gemeinde, es kann doch so schnell gehen, dass Lebensfreude von einem Augenblick zum nächsten durch die Diagnose des Arztes erstickt wird, sodass aller Mut zum Weiterleben gekreuzigt wird. Es kann doch so schnell gehen, dass Lebensziele und Pläne durch die Trennung von einem geliebten Menschen zerplatzen wie Seifenblasen, sodass aller Mut zum Weiterleben gekreuzigt wird. Es kann doch so schnell gehen, dass der Boden unter den Füßen zu schwanken beginnt und der Kurs meines Lebensschiffes ins Wanken gerät, sodass aller Mut zum Weiterleben gekreuzigt wird. Es kann doch so schnell gehen, dass sich mein eigener Lebensweg wie ein einziges Fragezeichen daherschlängelt und ich den Schlüssel zum Kreuzworträtsel meines Lebens einfach nicht finden kann, sodass mein Mut zum Weiterleben gekreuzigt wird. Und das war letztlich auch die Situation der Jünger damals, ehe Jesus kam, ehe sie ihn sahen. Und nachdem er kam, da waren sie verwandelt, erfüllt von einem Geist, der sie aufbrechen ließ. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nur an Thomas ging eben dieses Ereignis vorbei, weil er nicht da war. Bis eben auch er den Auferstandenen sehen und fühlen konnte mit Haut und Haar. Und so ist Thomas für mich nicht viel weniger ungläubig als die anderen Jünger. Allein er ist der Urtyp aller, die Glauben nicht aus zweiter Hand, sondern eben authentisch erfahren möchten. Und der Schnitt, den unsere heutige Erzählung zieht, er verläuft nicht zwischen Thomas und den übrigen Jüngern, sondern vielmehr zwischen den Jüngern samt Thomas, die Jesus sehen konnten, auf der einen Seite und allen anderen Christen, uns heutige eingeschlossen, die Jesus nicht mehr sehen können, auf der anderen Seite. Ihnen und mit ihnen uns gilt Jesu Verheißung. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und damit, liebe Gemeinde, sind eben wir gemeint. Sind wir gefragt, wie glaubwürdig ist für dich, wie glaubwürdig ist für mich die Osterbotschaft? Wie wahr die Osterworte, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird? Klar ist, mit Worten allein lässt sich nicht beschreiben, was Auferstehung bedeutet. Und das merke ich auch in der Schule immer wieder. Und es ist überhaupt, wie ich meine, ganz sinnlos, Auferstehung beweisen zu wollen. Das wird wohl nie gelingen. Und daran zeigt sich für mich auch weniger die Unglaubwürdigkeit der Osterbotschaft, als vielmehr und besonders die Begrenztheit unseres Wissens. Nein, naturwissenschaftlich erfassen lässt sich die Wirklichkeit der Auferstehung nicht. Aber man kann zum Beispiel davon singen, so wie wir es ja auch mit unseren Osterchorälen tun. Und sie begegnet auch in Dichtung, in Kunst und in der Liturgie. In den Bereichen der Wirklichkeit also, die eine ganz eigene Logik und Erfahrbarkeit haben. Diese Logik des Mythischen, die für mich nicht weniger wirklich ist als die Logik des Verstandes, der Wissenschaft und der Technik. Hier an der Naht und an der Schnittstelle von sichtbarer und unsichtbarer Welt, da wird ein Ereignis dieser sichtbaren Welt eingeordnet in einen übergreifenden und unsichtbaren Zusammenhang. Da spürt und ahnt man etwas davon, dass sichtbare Dinge und Geschehnisse über sich hinausweisen auf eine viel größere Wirklichkeit. Vielleicht ist es so, wie man beim Hören der Musik von Johann Sebastian Bach ein Stück Ewigkeit spürt. Oder so, wie man beim Betreten einer gotischen Kirche sich wie im neuen himmlischen Jerusalem vorkommt. Oder so, wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn wahr ist, wenn es davon erzählt, dass Vergebung das Tor zur Zukunft öffnet. All das lässt sich ja nicht beweisen, aber wahr und wirklich ist es dennoch. Da klopfen wir förmlich an die Himmelstür und wissen, dass wir gehalten und umfangen sind von dem Gott, dessen wahres Wesen Leben ist. Und wer dies als Einbildung oder als pathologisch abtun will, der oder die hat von Religion und mehr noch von den vielen verschiedenen Dimensionen des Lebens nur wenig verstanden. In dieser Form der Erfahrbarkeit liegt letztlich auch die Wirklichkeit der Auferstehung. Als Mut zum Leben, der vor Tod und Vernichtung nicht Halt macht. Aller Resignation und Enttäuschung, die es im Leben immer wieder gibt, zum Trotz. Es ist dies dieselbe schöpferische Macht, die Jesus aus dem Grab rief. Dieselbe schöpferische Macht, die auch in unserem Leben Neues aus Altem, Liebe aus Hass und Leben aus dem Tod entstehen lässt. Gewiss und noch einmal, das alles ist naturwissenschaftlich nicht zu beweisen, aber es ist die Sprache des Glaubens, die darum weiß, dass das Herz mehr und weiter sieht als das Auge. Und dann können wir die Glaubwürdigkeit der Osterbotschaft vielleicht zusammen mit jenem Dichter bekennen und uns von ihr leiten lassen, der so spricht. Wenn mir einer die Frage stellt nach Osterspuren in unserer Welt, muss ich nicht schweigen, will ihm zeigen, wo und wann heute geschieht, was damals begann, als Ostern seinen Anfang nahm. Wo einer dem anderen neu vertraut und mit ihm eine Brücke baut, um Hass und Feindschaft zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer am Ende nicht verzagt und einen neuen Anfang wagt, um Leid und Trauer zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer im Dunkeln nicht verstummt, sondern das Lied der Hoffnung summt, um Totenstille zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer das Unrecht beim Namen nennt und sich zu eigener Schuld bekennt, um das Vergessen zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer das Unbequeme wagt und offen seine Meinung sagt, um Schein und Lüge zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer gegen die Strömung schwimmt und fremde Lasten auf sich nimmt, um Not und Leid zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo eine dich aus der Trägheit weckt und einen Weg mit dir entdeckt, um hohe Mauern zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Liebe Gemeinde, wo wir so erfahren und wo wir so leben, da trifft dann uns die Verheißung Jesu, die weder Thomas noch die übrigen Jünger traf. Jesu Worte: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und dann, liebe Gemeinde, dann schreiben wir mit an jenem großen Buch, in dem Jesus noch viele andere Zeichen tat und tut, die geschrieben sind, damit Menschen glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit sie durch den Glauben das Leben haben in seinem Namen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, bei den nun folgenden Fürbitten singen wir Strophen des Liedes Nummer 58 aus dem Gesangbuch. Wenn Sie sich das bitte jetzt so hinlegen, Lied Nummer 58.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. So guter Gott, spricht Jesus, dein Sohn und unser Bruder. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. So wenden wir uns an dich, auch wenn wir manchmal zweifeln, ob unser Wort dich je erreicht. Aber wohin sonst sollen wir gehen? Wir kommen zu dir und bringen diese Welt mit all ihren Geschöpfen vor dich. Wir verbinden uns heute, morgen mit allen, die um Frieden beten. Barmherziger Gott, führe uns vom Tod ins Leben, aus dem Trug in die Wahrheit. Führe uns aus Verzweiflung in die Hoffnung, aus Angst ins Vertrauen. Führe uns vom Hass zur Liebe, vom Krieg zum Frieden. Lass Frieden unser Herz erfüllen, unsere Erde und das All.
Wir bitten dich um dauerhaften Frieden in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt. In der Ukraine, in Nahost, in den Ländern Afrikas und überall. Gib den verantwortlichen Politikern von deinem Geist, damit neues Leben auf den Trümmern von Leid und Unrecht und Tod entstehen kann. Wir beten weiter mit Vers 10 des Liedes 58.
Deine Gegenwart in unserem Alltag. Lass uns dein Lebenslicht scheinen und mache uns das Dunkle hell. Wir beten weiter mit den Versen 8 und 11.
Vor dir für alle traurigen Menschen, für die, die den Verlust deines lieben Menschen nur schwer verwinden können, für die Angehörigen von Ernst Buri, der am 30. März verstorben ist und am 19.04. auf dem Stadtfriedhof in Bühl beigesetzt wurde. Wir beten für alle Kranken, für alle Niedergedrückten, für alle Genesenden, für alle, die sich verlassen fühlen. Sei du ihre Hoffnung und ihr Trost, den wir ihnen bringen. Wir beten für sie mit den Versen 12 und 13.
Thank you.
der du allein der Ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge unserer Zeiten. Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Amen. Und alles, was uns sonst noch bewegt an diesem Sonntagmorgen, das bringen wir vor dich, wenn wir jetzt gemeinsam beten mit den Worten, die Jesus Christus uns lehrte und schenkte. Heute Morgen habe ich noch jede Menge Abkündigungen für Sie. Das Mikro an. Okay. Zunächst erstmal herzlichen Dank an Schuldekon Mütritzer. Danke, dass Sie den Gottesdienst mit uns gefeiert haben. Vielen Dank für die Osterspenden oder Spenden der Ostergottesdienste, so ist besser, für unsere eigene Gemeinde in Höhe von 755 Euro und für alle Kollekten der Karwoche und an Ostern in Höhe von 646 Euro. Wir sammeln auch heute wieder am Ausgang für unsere eigene Gemeinde, so zum Beispiel für die Anschaffung der Abendmahl-Einzelkelche und auch für sonstige Auslagen, die unserer umtriebigen Gemeinde entstehen. Vom 1. bis 21. Mai findet wieder das Bühler Stadtradeln statt. Und nachdem das im letzten Jahr so viel Anklang gefunden hat und wir mit dem zweiten Preis ausgezeichnet worden sind, zweiten Platz, wollen wir das auch dieses Jahr wieder machen in ökumenischer Form. Das Team Die Kirche fährt Rad ist bereits am Start. Sie können sich also sofort einloggen, einfach auf der Bühler Seite unter Stadtradeln gehen und sich dem Team anschließen. Wir freuen uns über viele gefahrene Kilometer und eine gemeinschaftliche Aktion für die Schöpfung. In der nächsten Woche treffen sich wieder alle Gruppen, wie üblich. Am Dienstag ist um 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis. Am Mittwoch um 19.30 Uhr der Gemeindebeirat. Hier sind alle eingeladen, die Verantwortung für Gruppen tragen. Es geht darum, wie es mit unserer Gemeinde so in der nächsten Zeit weitergeht, unter den gegebenen Umständen des Bauprojektes und der verschiedenen Herausforderungen, die auch die Regionalisierung hier im Bezirk mit sich bringen wird. Mit unseren Seniorinnen und Senioren feiern wir morgen um 15 Uhr hier einen Gottesdienst mit Abendmahl. Herzliche Einladung. Am Mittwoch sind Interessierte zum ökumenischen Taizé-Abendgebet in St. Maria in Kappel-Windeck eingeladen. Herzlich willkommen auch zum nächsten Gottesdienst am Sonntag, der von unseren Konfirmanden gestaltet wird. Dann auch wieder mit Minikirche und Bibelbande. Und heute dürfen wir Sie wieder zum Kirchencafé einladen, draußen unterm Dach. Auch bei Regen kann man noch Kaffee trinken. Vielen Dank auch ans Kirchencafé-Team, das das wieder für uns vorbereitet hat. Folgendes Wort aus Petrus begleitet uns in die nächste Woche. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seinem großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. Thank you.
Und nun geh hinein in diesen Sonntag, geh hinein in den ersten Tag der Woche mit der Einsicht, dass Gott sich dir in Jesus Christus zugewandt hat. Geh mit der Absicht, ihm in deinen Mitmenschen zu dienen. Geh mit der Aussicht, dass er sein Versprechen wahrmachen und bei dir sein wird. So geh hin mit dem Segen und mit dem Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.